Willkommen zurück zu Zaster und Zinsen, der Podcast. In den letzten Folgen haben wir viel über Sicherheit, Absicherungen und die Frage gesprochen, was passiert eigentlich, wenn das Leben nicht nach Plan läuft? Und heute sprechen wir über ein Thema, das viele verdrängen, obwohl es fast jede Familie irgendwann betrifft: Pflege. Denn die große Frage ist, reicht die Pflegeversicherung eigentlich wirklich aus? Und was passiert finanziell, wenn plötzlich Pflege nötig wird? Darüber sprechen wir heute gemeinsam mit unserem Gast Alexander Uhlig, Krankenversicherungsexperte. Alex, schön, dass du wieder da bist.
Hallo zum dritten Mal.
Hallo und auch hallo. Hallo Kevin und Sören.
Hallo Rebecca, hallo Alex.
Bevor wir einsteigen, ist es wieder Zeit für unseren Fail der Woche. Alex, hast du uns da was mitgebracht?
Ja, den habe ich mitgebracht aus einem Beratungstermin mit einem älteren Ehepaar, um die 60 herum, Jahre alt, frisch verheiratet sogar. Passiert ja manchmal auch, dass man sich erst relativ spät für sowas entscheidet. Und mit der Frage, ja, wir haben das Gefühl, wir haben ein bisschen zu wenig vorgesorgt. Und wenn man dann so sich die Gesamtkonstellation betrachtet und anspricht, die Welt wird man nicht mehr retten können. Aber ein tatsächlicher Fail, der sprang einem sehr schnell ins Auge. Die haben ihre Altersvorsorge überwiegend über Immobilien geregelt und weniger über Geld, also im Sinne von Schein. Und dann ging das Thema um die Pflege und was passiert denn eigentlich, wenn jemand pflegebedürftig wird? Und wir werden ja im späteren Verlauf mit Sicherheit drüber sprechen. Und es ist tatsächlich so, dass das Sozialamt bei Immobilien beigeht und das auch bis zu 10 Jahre rückwirkend. Und das war so eine Geschichte, dass es ganz gut war, dass wir gesprochen hatten. Und das Thema Pflegezusatzversicherung kam entsprechend auf den Tisch. Das wäre mein Fail der Woche und wir gehen da mit Sicherheit später nochmal drauf ein. Denn sowas kann eine böse Überraschung dann geben, wenn der Fall der Fälle eintritt.
Oha. Ja. Da ist mit Sicherheit erstmal großes Erschrecken auf der anderen Seite, oder? Wenn du dann sagst, hallo, so und so sieht's dann aus. Das, ja.
Ja, vor allen Dingen ist es ja eine Konstellation, die genau da reingreift. Ne? Also dieses Fallbeispiel, dieses ältere Ehepaar, was dann, die hatten jetzt keine etlichen Immobilien, aber was dann das Eigenheim hat und vielleicht noch 2 andere Immobilien, die sind von dieser Konstellation, die es gesetzlich gibt, halt total getroffen. Und insofern war es nie wichtiger, als in dieser Konstellation über Pflege zu sprechen.
Gut, wir kommen zum Zaster-Tagebuch. Kevin, was ging dir denn diese Woche durch den Kopf?
Ach, ja, warte mal. Also, genau, ich war fleißig.
Warte mal, warte ganz kurz, Kevin. Ich hatte mir aus der letzten Woche noch entsprechend hier einen Zettel vorbereitet. Bewertungskriterien für dein Tagebuch, bitte. So, du darfst, ich bin bereit.
Okay, jetzt.
Ja, pass auf, ich habe das aber diesmal, weil du ja letzte Woche ein Gedicht aufgesagt hast, habe ich
das. Warte ganz kurz. Einstieg relativ schlecht, ist sich unsicher, was er machen wollte. Ja, weiter.
Sau, ey, ehrlich. So.
Beleidigung auch noch, Sören?
Das Beleidigung. Auch noch Beleidigung, Minuspunkt, ja.
Okay. Liebes Tagebuch.
Pluspunkt.
Oh.
Heute geht's um Pflege. Also um das Thema, bei dem plötzlich jeder sagt, ja, wichtig, aber bitte nicht jetzt. Pflege ist irgendwie wie die Zahnzusatzversicherung des Lebens. Man weiß, dass man sich kümmern sollte, macht's aber meistens erst, wenn jemand unangenehme Fragen stellt. Und ehrlich, verstehen kann ich's ja. Niemand sitzt entspannt beim Frühstück und denkt sich, Schatz, lass uns heute mal über unseren körperlichen Verfall sprechen. Aber genau deshalb ist das Thema ja so wichtig. Weil wir alle fürs Alter planen, nur oft ohne darüber nachzudenken, was passiert, wenn irgendwann nicht mehr alles alleine geht. Und dann kommt dieser typische deutsche Satz, ja, das wird schon irgendwie reichen. Spoiler, sagt man bei Pflegekosten besser nicht. Aber, ne? Denn am Ende geht's nicht nur um Geld, sondern um Würde, um Entlastung und darum, dass Familie Familie bleiben darf und nicht plötzlich zur Nachtschicht wird. Deshalb vielleicht die wichtigste Erkenntnis heute: Pflegevorsorge fühlt sich unnötig an, bis sie plötzlich das Wichtigste überhaupt ist.
Sehr schön.
War okay. Gibt eine 5 minus.
3 minus.
Bei euch ist immer Feuer drin, ehrlich.
Ja, ja, ja. So wie in unserem Thema. Aber ich finde auch schön, dass du jetzt schon Angst vor dem Thema eigentlich hast. Und es kommt erst jetzt. Ja, ja.
Ich hab keine Angst vor dem Thema, weil wir bei uns in der Familie sehr, sehr offen darüber sprechen können. Und das ist sehr, sehr gut. Das
werde ich jetzt ändern.
Über den körperlichen Verfall?
Auch?
Ja, es gibt einmal im Monat gibt's den Helmschen Familienrat. Da sitzt man beim Grill und dann erzählt jeder einmal:
Ich hab's im Knie!
Genau, oder bei mir geht's gerade richtig bergab. Ich schaffe nur noch 3 Liter Eistee am Tag oder sowas, ne?
Genau so läuft das, tatsächlich. Ja, wir haben unseren Familienrat und wenn der tagt, da geht's genau um diese Themen, ja.
Okay, lasst uns mal ganz vorne anfangen. Was macht die Pflegeversicherung eigentlich?
Ich gebe mal einen kurzen Exkurs. Also die Pflegeversicherung gibt es seit 1995, die gibt es noch gar nicht so lange. Sie wurde allerdings reformiert 2017. Es gab früher Pflegestufen 1 bis 3 und seit 2017 gibt es sogenannte Pflegegrade 1 bis 5. Damals 2017, genau, dann hat man auch so Themen wie Demenz mit dazu genommen, auch bei Themen wie sozialer Kontakt, Anteilnahme am gesellschaftlichen Leben, das wurde mit berücksichtigt. Damit hat man sich sehr gebrüstet damals, dass man da Sachen verändert hat. Und generell sind wir alle pflegepflichtversichert erstmal. Es gibt einen Grundsatz, der heißt: Pflege folgt Kranken. Das heißt, da wo ich krankenversichert bin, bin ich auch pflegeversichert automatisch. Das heißt, beispielsweise Sören ist in seiner privaten Krankenversicherung auch pflegeversichert automatisch, genauso wie Kevin oder Kevin nehmen wir mal als Beispiel wieder, auch bei seiner gesetzlichen Krankenversicherung eben auch pflegeversichert ist. Genau. Und das, was die Pflegeversicherung absichert, sind eben Kosten für Pflegeleistungen, wenn ich im Verlauf meines Lebens nicht mehr meinen Lebensalltag alleine gestalten kann. Das ist erstmal so der Einstieg. Im Prinzip kann man sich merken, Pflege folgt Kranken, so als Stichwort.
Und im Grundsatz würde das ja in einer heilen Welt bedeuten: So, ich bin pflegeversichert, da muss ich mir ja um Pflege gar keinen Kopf machen. Da ist ja alles gut.
Das wäre sehr schön. Das wäre schön. Den Zahn kann ich aber sofort ziehen, um wieder in der Krankensprache zu bleiben.
Ja, wenn wir über Pflege sprechen, geht's irgendwann natürlich auch ums Geld. Wie wird Pflege eigentlich finanziert? Warum steigen die Beiträge immer weiter? Und welche Unterschiede gibt es dabei eigentlich zwischen gesetzlicher und privater Kranken- bzw. Pflegeversicherung?
Genau. Also warum die Beiträge steigen, ich glaube, das könnt ihr euch schon logisch jetzt denken, weil auch da kann man wieder das Prinzip gelten: Pflege folgt Kranken. Wir haben explodierende Kosten im Gesundheitssystem, auch die Kosten für Pflege werden immer teurer. Es ist ja auch so eine schwierige Debatte, ne? Wir alle wünschen uns, dass in diesen wichtigen Berufen auch entsprechend gut Geld verdient wird. Völlig zu Recht, aber natürlich hat das auch wieder mit Lohnkosten zu tun, die natürlich auch dafür sorgen, dass Pflege teurer wird. Die Finanzierung generell ist ein Umlageverfahren, wie auch in den anderen sozialen Sicherungssystemen. Es ist so, beispielsweise bei Kevin, der als Angestellter wieder ist, wir gehen mal davon aus, da gilt der Pflegebeitragssatz von 3,6% erstmal grundsätzlich. Die werden bezahlt. Wenn ich natürlich alleine freiwillig gesetzlich versichert bin, zahle ich es. Im Fall von Kevin zahlt die Hälfte wieder der Arbeitgeber. Die andere Hälfte bezahlt er. In der Pflege ist das ein bisschen komplizierter, weil es sogenannte Aufschläge gibt. Das heißt, wenn ich kinderlos bin und ab 23 Jahre, die ich alt bin, habe ich einen Aufschlag von 0,6%. Den zahle ich auch alleine. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass in der Pflege man sagt, zum einen steigen natürlich die Chancen, wenn ich ein Kind habe, dass das irgendwann auch Beiträge zahlt. Und entsprechend mit das System unterstützt. Und zum anderen, man muss sagen, 80% der Pflegebedürftigen in Deutschland, da zählen natürlich auch die mit vielleicht einem geringen Pflegegrad zu, die werden noch zu Hause gepflegt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich halt Familie habe, erhöht natürlich diesen Faktor, als wenn ich jetzt zum Beispiel solo bin. Ne? Es gibt dann noch Vergünstigungen, wenn ich ein Kind habe, dann bleibe ich immer in dem im normalen Beitragssatz. Und wenn ich wiederum mehr Kinder habe, also ab 2 Kinder, dann reduziert sich auch der Beitragssatz um 0,25%. Allerdings nur, bis die Kinder nicht mehr 25 sind. Also bis die Kinder 25 sind, genau. Dann fällt das entsprechend weg. Ja, das ist so die gesetzliche Seite. Und in der privaten ist es ein bisschen anders. Wenn Sören zum Beispiel in die private Krankenversicherung wechselt oder wo er gewechselt ist, schaut die private Krankenversicherung entsprechend, wie alt ist Sören, wie schaut das aus, kalkuliert dann den Beitrag. Der ist im Regelfall dann noch eine Ecke günstiger. Aber der kann auch steigen durch diese Pflegekosten. Der ist aber gedeckelt an eben auch den Maximalbetrag in der gesetzlichen Pflegeversicherung. Also höher darf er nicht sein. Genau. Aber deswegen ist in der privaten Pflegeversicherung gerade zu Beginn halt der Beitrag in der Regel noch günstiger und ich spare Geld.
Aber kann ich in der privaten nicht sogar deutlich mehr auch darüber entscheiden, wie viel ist am Ende des Tages abgesichert?
Genau, ich bin jetzt von der Pflegepflichtversicherung ausgegangen, genau.
Ah, also, okay.
Genau, richtig, genau. Hm. Das ist tatsächlich so, dass du natürlich entscheiden kannst, ob du einen Zusatz mit reinnimmst. Da sprechen wir ja gleich drüber. Und das kann aber auch Kevin beispielsweise als Angestellter. Also der könnte das genauso, weil grundsätzlich sind die Leistungen in der gesetzlichen und privaten Pflegepflichtversicherung gleichgeschaltet. Erstmal grundsätzlich, ne, ohne Zusatzabsicherung.
Was ich ganz spannend fand, Alex, sorry, Kevin, du kannst sofort, aber tut mir leid, ich muss dich gerade abwürgen, mal wieder. Du hast gesagt, wir fordern ja eigentlich, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden. Und also das ist ja noch gar nicht passiert. Und trotzdem steigen ja die Beiträge entsprechend gerade schon. Also ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass dieses Thema Pflegekräfte werden jetzt besser bezahlt und deswegen ergreifen mehr Menschen diesen überaus wichtigen Beruf. Das ist ja noch nicht passiert, oder?
Also ich möchte mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil da verlasse ich so ein bisschen meinen Expertenbereich. Aber ich glaube schon, dass einiges passiert ist in diesem Bereich. Für den Einzelfall kann ich es nicht sagen. Also ich habe schon Mitarbeiter, die ich auch betreue, gerade im kirchlichen Kontext. Die haben schon auch Zusatzversorgung und so weiter, wo ich finde, das ist gut. Aber das ist auch angemessen und auch wohlverdient, ganz klar. Aber das kann ich nicht abschließend sagen. Fakt ist natürlich, selbst wenn du diesen Beruf entsprechend mit Entgelt belohnst, hast du ja immer noch die wahnsinnigen Herausforderungen in diesem Beruf. Ne? Das ist eine seelische Belastung, oft Schichtarbeit, auch körperliche Tätigkeit. Ne? Also das darf man definitiv nicht unterschätzen. Und wenn noch nicht überall, dann gerne auch woanders ansetzen. Diese Menschen sollen gut verdienen. Ich muss mir halt nur bewusst werden, es ist nicht förderlich für das Finanzierungsthema dieses Systems. Das ist wie so oft immer so ein zweiseitiges Schwert.
Aber ist es nicht auch so, wenn man jetzt mal drauf guckt, wo kommen die Kosten eigentlich her, die durch diese Pflegeversicherung getragen werden? Das sind ja jetzt nicht nur Lohnkosten der Menschen, die sich tatsächlich um die Menschen kümmern, die diese Hilfe benötigen, sondern viel mehr darüber hinaus sind es auch da mögliche Energiekosten für die Einrichtungen, sind es Verpflegungskosten für Nahrungsmittel etc. pp. Das ist ja nun mal alles gestiegen. Ich denke, das hängt auch damit sicherlich zusammen und nicht nur unbedingt mit den Lohnkosten der entsprechend Pflegeangestellten, Mitarbeiter, wie auch immer.
Hundertprozentig, klar. Ja. Auch Bürokratie ist ein Thema in der Pflege.
Ja.
Ne, ganz klar. Es ist aber auch eine wirkliche Diskussion. Wir kommen ja später auch über stationäre Pflege nochmal zu sprechen. Und es ist oft eine Debatte, dass auch da so Profitmacherei vorgeworfen wird, gerade privaten Trägern, weil die natürlich dann entsprechend diese Häuser finanzieren. Wir sprechen ja nachher auch bei den Leistungen über Eigenanteil und so weiter. Und das ist ein wiederum auch wie Krankenversicherung hochpolitisches Thema. Klar.
Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele noch nie gestellt haben: Wer entscheidet eigentlich, ob jemand offiziell pflegebedürftig ist? Und wie läuft sowas überhaupt ab?
Genau, also ich kann Antrag stellen entsprechend auf Begutachtung. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist das der MDK, das ist der medizinische Dienst der Krankenkassen, die entsprechend ausgebildetes Personal rausschicken dann auch. Die kommen auch nach Hause zur Kontrolle. Bei den privaten Versicherungen, die haben tatsächlich ihre Gutachter, wie zum Beispiel Medic Prof heißen die. Genau, also das ist ähnliches Prinzip, nur dass die halt einen anderen Auftraggeber haben. Und diese Begutachtung nach dem Pflegegrad, die läuft nach mehreren Punkten. Das kann man sich sogar anschauen. Also wenn ihr das bei Google eingibt beispielsweise, dann wird euch auch aufgelistet, was für Fragen ungefähr gestellt werden und in welchen Teilbereichen diese Begutachtung stattfindet. die Teilbereiche. Der größte Bereich ist die Selbstversorgung tatsächlich. Das heißt, Nahrung aufnehmen, waschen und so weiter. Das macht 40% aus. Es gibt auch noch andere Bereiche. Das heißt, kann ich Medikamente selber aufnehmen? Wie mobil bin ich eigentlich, um meinen Alltag zu gestalten? Den sozialen Aspekt, den habe ich ja auch genannt, der wird tatsächlich auch berücksichtigt, wenn auch mit weniger Prozent. Und natürlich geht es auch um mein Verhalten, also wie ich geistig drauf bin und so weiter. Und dann errichtet man ein Punktekonto, kann man sagen. Und danach richtet sich dann, in welchem Pflegegrad ich entsprechend bin.
Das heißt ja, ich kann mich als Angehöriger schon sehr, sehr gut auch auf diesen Termin, sage ich jetzt mal, vorbereiten und mit dem, also ich denke jetzt da gerade schon wieder sehr kriminell vermutlich, aber ich kann es ja auch, naja, aber ich kann es ja auch drauf anlegen, mich so drauf vorbereiten, dass ich entsprechend dem Pflegebedürftigen sage, pass auf, du kannst dir jetzt gleich die Gabel nicht selbstständig in den Mund stecken, ne?
Da vielleicht mal kurz eingehakt. Ich glaube, zwei Fragen, die für ganz viele, die jetzt heute zuschauen und auch zuhören, super relevant ist. Du hast ja gesagt, wir haben inzwischen diese 5 Pflegegrade. Was wäre aus Sicht des Pflegebedürftigen eigentlich das Beste, was rauskommen müsste? Das geht, glaube ich, ja in die Richtung, was muss man am Ende des Tages haben? Und ich weiß, das hast du irgendwann mal erzählt, was du gesagt hast, ganz häufig ist das so, wenn so ein Gutachter rauskommt, dass die Menschen, die pflegebedürftig sind, quasi das Gegenteil von dem machen, was Kevin gerade vorgeschlagen hat. Also eher versuchen, es so gut wie möglich darzustellen. Also was ist denn jetzt eigentlich aus Sicht des Pflege- und vielleicht auch Bedürftigen und auch von den Angehörigen das Bessere, Pflegegrad 1 zu erreichen oder 5 zu erreichen?
Sorry, genau, das kann man ein bisschen präziser formulieren. Also es ist so, Pflegegrad 5 ist der höchste Pflegegrad, also die höchste Pflegenotwendigkeit, und der entspricht dann auch mehr Leistung als Pflegegrad 1. Das, was du beschrieben hast, Sören, ist ein typisches Phänomen tatsächlich, dass das auch mit ein bisschen Scham verbunden ist, einfach dieses Thema. Und ich will gar nicht ausschließen, dass Menschen das auch negativ auslegen, gar keine Frage. Und da hat Kevin auch total recht. Das wird mit Sicherheit auch vorkommen. Wobei ich schon glaube, dass das Personal geschult ist da und schon auch ein bisschen abwägen kann. In der Regel fragen die ja auch vorab Medikamentenplan an oder auch schauen sich an, wie ist der Verlauf, Krankenhausaufenthalte und so weiter. Also die betrachten ja auch das Gesundheitsbild. Also ich will nicht ausschließen, dass Schummeln möglich ist, aber mit Sicherheit wird dazu nicht animiert. Dieses Punktesystem finde ich in der Vorbereitung sehr wichtig, weil man es eben oft erlebt aus dem Faktor einfach Würde und Scham, dass einfach Menschen nicht zugeben wollen, dass sie nicht eigenständig sind. Das ist bei vielen älteren Menschen so. Und dann tatsächlich auch in der Richtung, wie Sören das sagt, nicht richtig antworten oder sagen, ja, das klappt mit dem selbstständig Nahrung zu sich nehmen und so weiter oder mit dem Gang auf die Toilette. Und das ist falscher Ehrgeiz in dem Fall, weil das hilft den Angehörigen ja nicht weiter.
Das heißt, im schlimmsten Fall, jetzt überspitzen wir es mal ganz extrem, entweder kannst du vielleicht, wenn du sehr geschickt bist, es viel schlechter darstellen und dadurch mehr Leistung bekommen, die du eigentlich quasi nicht verdient hast, weil im Grunde ein Termin stattfindet, ein Gutachter, und wenn der am Ende überzeugt wird, mit welchen Mitteln am Ende des Tages auch immer, dann ist der halt überzeugt. Andersrum genauso, wenn sich an dem Termin jemand besonders gut anstellt, einen guten Tag hat, das ist ja auch, sowas schwankt ja, glaube ich, auch, ne, bei Pflegebedürftigen, dass das nicht jeden Tag gleich ist, kann es sein, super Tag, der Gutachter, ach ja, komm, der kriegt jetzt nicht so viel, und dann wird am Ende ein Pflegegrad festgelegt, der aber eigentlich gar nicht passt.
Kann man also das? Ja, grundsätzlich hast du recht. Am Ende, du kannst ja Widerspruch einlegen, auch gegen so eine Begutachtung. Das Ergebnis bekommst du ja zugeschickt. Ich sag mal, ich als Versicherer, also ich sowieso jetzt als Agenturleiter oder die Mitarbeiter bei einer Krankenversicherung beziehungsweise Pflegeversicherung, die vertrauen ja eh dann entsprechend dem Fachpersonal. Ich bin ja selber kein Pfleger. Aber grundsätzlich hast du recht, ein guter geschulter Mitarbeiter beim MDK, der hat sowas aber, denke ich, im Hinterkopf auch. Aber keine Frage, da hast du grundsätzlich recht. Dieses System hat bestimmt Punkte, die man diskutieren kann.
Mich erinnert das gerade an etwas, wo ich aus meiner Vergangenheit vor meiner Bankzeit herkomme. Ich habe ja, wie viele Zuhörer und Zuschauer wahrscheinlich, die fleißig mitgehört haben, das wissen, ich habe ja früher Lehramt studiert, und man hat dann ganz häufig natürlich auch über das Thema Referendariat und dann auch die entsprechende Abschlussprüfung, wo ja auch eine Unterrichtsstunde sich angeguckt wird. Und ich glaube, wir können das alle bestätigen, wir saßen alle schon mal selbst als Schüler mit im Raum. Das ist nicht eine reelle Unterrichtsstunde, überhaupt nicht. Und dann wird im Grunde genommen wird etwas bewertet, wo im Zweifel jemand in einer Drucksituation oder wenn die Schüler einen nicht mögen, also das Ergebnis viel schlechter oder viel besser ist zu dem, was eigentlich halt da ist. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen dran. Also da stelle ich mir halt schon die Frage, ob das richtig sein kann, dass da ein Mensch, Menschen sind nun mal fehlbar, das ist einfach so, also die sind nicht fehlerlos, der entscheidet dann am Ende des Tages über, ja, über den weiteren Verlauf, ob es dann gut oder schlecht ist. Und ja, klar, du hast recht, man kann am Ende natürlich einen Widerspruch einlegen, aber dann sind wir im Thema Bürokratie und wie lange sowas dauert. Das ist ja wahrscheinlich nicht, ich lebe jetzt gerade im Widerspruch und in 5 Minuten kommt jemand Neues. Das dauert ja wahrscheinlich ein bisschen länger.
Das stimmt, ja.
Oh. Nicht so geil. Also,
ja, oder? Vor allen Dingen, es geht ja schon auch um unterschiedliche Leistungen, je nachdem, welchen Pflegegrad ich bekomme. Ne? Das ist schon klar, ne? Weil das ist ganz klar geregelt.
Also nochmal, vielleicht das nochmal ganz klar, ne? Pflegegrad 5 bedeutet eigentlich für die Angehörigen und auch für den Pflegebedürftigen faktisch die höchste Leistung, ja, die man bekommen kann. Also richtig. Eigentlich möchte ich aus unserer Sicht, wenn man noch nicht selbst pflegebedürftig ist, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man dann sagt, boah, hoffentlich, ne, diese Scham, dass die da ist. Aber grundsätzlich würden wir heute sagen, im besten Fall, wenn ich pflegebedürftig werde, kriege ich Pflegegrad 5 und kriege damit die höchsten Leistungen.
Ja, genau. Man kann sich das so merken, Pflegegrad 1 ist ja der Einstieg in die Pflegebedürftigkeit. Das heißt, ich kann meinen Alltag grundsätzlich selbst bewältigen, brauche aber vereinzelt entsprechend Unterstützung. Darauf bin ich angewiesen. Und Pflegegrad 5 gehen wir halt schon vom Fall aus, dass jemand komplett bettlägerig ist und auch nicht in der Lage ist, sich selbst zu versorgen. Ne? Also in keinster Weise, ja.
Kevin, wir sollten mal den Gutachter anfordern bei dir.
Wieso?
Ja, du kannst den Alltag kannst du auf jeden Fall bewältigen, aber bei manchen Dingen brauchst du echt Unterstützung.
Welche?
Ach, da fällt mir eine ganze Reihe an. Vielleicht ist es auch mehr als Pflegegrad 1.
Okay. Sören hat sich parallel schon das Punktesystem gerade ausgedruckt und vorbereitet sich gleich auf den.
Ja, ich habe mich gerade schon gewundert, warum er dreimal die gleiche Frage stellt. Das scheint ihm ein ernstes Thema zu sein. Offensichtlich auf mich bezogen. Danke dafür. Wir werden das im Laufe der Woche weiter erörtern und ich werde dir zeigen, was ich so alles drauf habe. Selbstständig, wow. Alleine.
Er kann selbstständig Eistee trinken.
Ja, wobei das mit der Kappe hier schon nervig ist. Ne? Ich habe das gerade wieder festgestellt. Wieder fast hängen geblieben hier mit dieser Schildkrötenschutzmaßnahme hier. Blödsinn.
Und dann wunderst du dich, dass ich mir Gedanken mache. Also ernsthaft.
Wenn jetzt, ich sag mal als Beispiel, der medizinische Dienst der Krankenkassen oder auch der andere Gutachter, MedicProf, kommt zu Kevin nach Hause, dann sprechen die meist mit Angehörigen, da können auch sollen auch solche Leute mit dabei sein, gar keine Frage. Und dann werden Fragen gestellt, das ist wie ein Gespräch, was erstmal vieles abfragt, dann schaut sich auch einmal der Gutachter an, wie sieht so das Umfeld aus, also die Wohnung oder das Haus. Und dann wird auch mal beobachtet, jemand soll zum Beispiel mal Treppe hochgehen oder Richtung Toilette gehen. Genau, das sind so.
Ja, das geht. Und das glücklicherweise gehört Sören ja nicht zu meinen engeren Angehörigen, sodass er beim Gespräch gar nicht dabei ist. Und
so, dass er da nicht reinreden kann, meinst du?
Ja, genau, da kann er mich nicht kaputt reden, weißt du? Ja, das ist okay. Schon, ja.
Ich stehe dann vor dem Haus und baue da eine große PowerPoint-Präsentation auf.
Ja, genau. Oh, ihr habt da mal was vorbereitet. Ganz kurz mal eben.
Wie sieht denn die Realität im Ernstfall eigentlich aus?
Was gibt's an Leistung, meinst du? Unterscheidet sich tatsächlich von den Pflegegraden, die man bekommt. Also generell vorweg eine Sache, die wissen viele nicht, weil sie manchmal gar nicht abgerufen wird. Man bekommt in dem Moment, wo ein Pflegegrad, also die Pflegebedürftigkeit festgestellt wird, pauschal 40 Euro monatlich. Das sind fast 500 Euro im Jahr. Das muss man sich bewusst werden, was man abrufen kann. Das ist gedacht für Sachen wie Einmalhandschuhe, Mundschutz, Desinfektionsmittel, also für generell im Zusammenhang mit Pflege stehenden Sachen, die ich einfach brauche. Das kann ich tatsächlich verwenden. Das reiche ich dann entsprechend ein und bekomme es erstattet. Also diesen Pott habe ich wirklich tatsächlich. Das ist vielen unbekannt. Und ansonsten richtet sich es eben nach dem Pflegegrad. Im Pflegegrad 1 stehen mir einmalig auch Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen zu. Bis 4.000 Euro einmalig, wenn ich zum Beispiel im Haus eine Einstiegshilfe im Badezimmer einbauen möchte, um beispielsweise alleine in die Badewanne zu steigen, ne, oder in die Dusche zu steigen. Es gibt ja auch noch ältere Häuser, die haben ja noch Badewannen oder generell Bäder, die überhaupt nicht alltagstauglich sind für Menschen, die einfach Bewegungseinschränkungen haben. Ne? Ja. Und ich bekomme 125 Euro Entlastungsbeitrag, eben auch, weil halt vielleicht sich jemand kümmert um mich bei kleineren Themen, Dinge für mich erledigt. Das ist so der Pflegegrad 1 von den Leistungen her. Und ab Pflegegrad 2 und aufwärts kann ich dann eine Geld- oder Sachleistung abrufen. Es gibt feste Beträge. Die Geldleistung bedeutet, es gibt eine Pflegeperson, die mich pflegt. Das kann der Ehegatte oder die Ehegattin sein oder auch eine andere Person. Und ich bekomme dann quasi Geld ausgezahlt dafür. Und die Sachleistung wäre, wenn das wirklich durch einen Pflegedienst zum Beispiel übernommen wird. Also ein ambulanter Pflegedienst, der rausfährt, beispielsweise einmal am Tag und die Grundpflege übernimmt, also waschen und so weiter. Ne? Das wäre dafür verwendbar. Diese Sätze gehen dann nach oben, umso höher der Pflegegrad ist. Ich will jetzt keine Zahlenschlacht machen, also im Pflegegrad 2 sind das fast 350 Euro bei Geldleistung im Pflegegrad 2 oder an die 800 Euro bei Sachleistung. Und so geht das dann aufwärts, ne? Immer weiter. Das kann man sich auch tatsächlich immer recherchieren, diese jeweiligen Beträge, die vorhanden sind. Bei Pflegegrad 3 sind es dann an die 600 Euro Geldleistung und 1.500 Euro Sachleistung. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, also diese Geldleistung. Das wird auch in der Regel von Jahr zu Jahr erhöht.
Kannst du mal aus deiner Perspektive, also ich ahne die Antwort schon, aber trotzdem, dass wir es jetzt hier mal schwarz auf weiß und in Farbe und in live hier ausgesprochen haben. Wenn ich jetzt diese Sachleistung, also entsprechend einen ambulanten Pflegedienst beschäftigen würde, reicht das? Also reicht das Geld, was ich bekomme?
Es wird schon schwierig, wird schon knapp, das kann ich so offen sagen. Ich meine, die Pflegedienste, die kennen ja auch diese Sätze, das gehört zu weit dazu, ganz klar. Mhm. Das ist ja offen gesetzlich so. Ich kann auch kombinieren, also das vielleicht noch als Randnotiz. Es besteht schon die Möglichkeit zu sagen, ich rufe einen Teil in Sachleistung ab und ich habe vielleicht noch freies Budget und das kann ich mir dann als Geldleistung auszahlen lassen. Das wird dann prozentual gegengerechnet, weil der Sachleistungswert immer höher ist, also sowas geht. Aber wie du schon richtig vermutest, Sören, es wird knapp, um es mal charmant zu formulieren. Genau, es gibt auch noch, das ist ja das eine Thema, wir reden nur über die finanzielle Geschichte, ne? Wir reden noch gar nicht über emotionale Belastung und so weiter in so einem Fall. Es gibt auch noch Leistungen wie Verhinderung oder Kurzzeitpflege. Das bedeutet beispielsweise wirklich mal, wenn die pflegende Person mal nicht da ist. Also das ist ja mal möglich aus beruflichen oder auch privaten Gründen, ist die gar nicht verfügbar. Oder auch Kurzzeitpflege ist so ein klassisches Beispiel. Eine Person, pflegebedürftige Person kommt ins Krankenhaus. Und danach muss zu Hause erstmal wieder alles geregelt werden und die muss dann kurzfristig in eine Einrichtung gehen, um dort gepflegt zu werden. Auch da kann ich zurückgreifen und habe dann ein Budget von etwas über 3.500 Euro zur Verfügung im Jahr, wo ich beipacken kann. Aber unter uns mit Transportkosten und so weiter, das ist nicht so viel. Also ne, das gehört zur Wahrheit dazu.
Also muss man eigentlich klar sagen, am Ende des Tages reicht das in keinster Weise, also es wird nicht ausreichen.
Nein. Ja. Ja,
wird's nicht.
Ja, vor allen Dingen, weil die Kosten ja tendenziell weiter nach oben gehen. Das gehört ja zur Wahrheit dazu. Und wir haben ja in der Pflege das gleiche Finanzierungsproblem wie in der Krankenversicherung. Also auch da gibt es ja jetzt Debatten darüber, ob man Pflegegrad 1, also nicht offiziell ausgesprochen, aber es wird ja schon angeteasert, ob eventuell Pflegegrad 1 wegfallen soll oder ob man diese 40 Euro Pauschale streichen soll, einfach um auch da schon mal das System so ein bisschen bei am Laufen zu halten, sprich den Beitragssatz zumindest zu halten. Und der wird ja 2025 schon erhöht, dieser Beitragssatz.
Ja, da wird wieder bei den kleinsten Dingern gekürzt, was wahrscheinlich sogar die meisten Menschen betrifft, vermute ich jetzt mal so ganz grob. Es ist auch wieder nur halb durchdacht, ne?
Und wenn man sich die Kosten anschaut in unserem Gesundheitssystem, was den Bereich Pflege angeht, das könnt ihr ganz einfach machen. Es gibt zum Beispiel einen AOK-Pflegenavigator, es gibt auch noch andere Anbieter, wo man googeln kann, entsprechend bei mir in der Nähe, was ne, was kostet so eine stationäre Pflegeeinrichtung. Und da ist man nach Abzug der Zuschüsse, die man ja bekommt über die Pflegeversicherung Und man kriegt sogar stationär nochmal einen Extra-Bonus, je nachdem, wie lange ich da bin in einer Pflegeeinrichtung. Ne? Wenn ich zum Beispiel ein Jahr drinne bin, sind das 15% und dann geht das hoch bei 2 Jahren 30, bei 3 Jahren 50. Das klingt jetzt erstmal sehr viel, aber das bezieht sich nur auf den Pflegekosten, also wirklich den Anteil für die Pflege, nicht an Instandsetzung der Einrichtung, Essenszubereitung, Saubermachen und so weiter. Und das ist genau das, was wir eben angetouched schon mal haben. Eben auch da die Debatte, ist das nicht viel zu teuer alles, was da veranschlagt wird? Ne? Und in der Regel kann man sagen, wenn wir jetzt von einer normalen Einrichtung ausgehen, keine Ahnung, Pflegegrad 3, muss ich schon mit 3.000 Euro Eigenanteil monatlich rechnen. Und das ist echt eine Stange Holz.
Ja, das ist ein Brett. Also die musst du erstmal haben, ne? Ganz klar. Mhm. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, Thema Immobilie, wenn das Geld nämlich dann irgendwann aus ist.
Themenüberspringen hier.
Ach, kommen wir da noch hin?
Ja, da kommen wir noch hin. Ich meine, Alex hat jetzt gerade perfekt übergeleitet, schon so ein bisschen, glaube ich, unser nächstes Thema mit stationärer Pflege, wie das halt aussieht. Da finde ich nämlich, also du hast es ja auch schon ganz kurz angesprochen, Alex, wo du gesagt hast, ja, ein sehr emotionales Thema. Ich glaube, für viele, gerade die Angehörigen, die sich damit beschäftigen, so zwischen dem, boah, zu Hause selbst pflegen, das ist ja auch eine riesen emotionale Belastung, aber auch zeitliche Belastung, einen entsprechenden Pflegedienst ambulant nach Hause zu holen, wo dann die Frage ist, boah, funktioniert das halt alles und reicht das auch? Oder halt das Thema stationäre Pflege, was aber dann wahrscheinlich auch so diesen Touch hat, ich gebe jemanden einfach irgendwo weg und schieb den ab. Also es ist ja schon auch ein emotionales Thema. Jetzt könnte man aber sagen, wahrscheinlich, wenn stationäre Pflege total super ist und das alles perfekt ist, dann findet man da schon irgendwo einen Weg. Aber wie sieht's denn dann da aus?
Also grundsätzlich, ich hatte es ja eingangs gesagt, 80% der Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause gepflegt. Natürlich fallen da krass auch Menschen rein, die vielleicht nur, also nochmal, ich bin kein Pfleger, ich will mich jetzt nicht anmaßen, da irgendwelche Urteile zu treffen, das wirklich nicht, aber ich sag mal, wenn ich einen Pflegegrad 1 zum Beispiel habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in eine Pflegeeinrichtung muss, ja eher unwahrscheinlich. Mhm. Das wird ja eher zu tragen kommen, so ich sag mal ab Pflegegrad 3, ohne dass ich jetzt einen Einzelfall pauschalieren möchte. So, und ab dann wird spannend und natürlich ist dann auch immer genau der Punkt, den du nanntest. Einerseits möchte man es nicht, aber am Ende geht es ja auch um die Frage, was kann ich überhaupt noch leisten? Und wenn wir dann beispielsweise auch mal davon ausgehen, ich habe ein Ehepaar, beide über 70, dann ist vielleicht die Pflege des anderen gar nicht zu bewerkstelligen von dem jeweiligen Ehegatten oder der Ehegattin, weil das körperlich gar nicht mehr funktioniert. So, weil, ne, gerade wenn jemand bettlägerig ist, ich muss ihm ja helfen beim, wieso musst du wieder lachen, Sören?
Ja, ich brauche gerade.
Habe ich irgendwie so nicht versprochen? Habe ich was genuschelt oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur überlegt, wo du das erzählt hast. Das ist ja durchaus ein Hinweis dafür, dass man sagen könnte, es macht durchaus Sinn, sich einen jüngeren Partner oder eine jüngere Partnerin zu suchen. Ich sage jetzt nicht mehr, aber manchmal, jetzt können sich Beweggründe, es ergeben sich gerade Abgründe hier. Sorry, das hat mich nur gerade ein bisschen amüsiert.
Man lacht jetzt drüber, aber wenn ich wirklich eine Konstellation habe, dass ein Paar einen Altersunterschied von 10 bis 20 Jahren hat, das kann ja durchaus mal vorkommen, klar, sollte man sich auch über sowas Gedanken machen. Genauso wie es passieren wird, dass wahrscheinlich einer deutlich früher verstirbt, wenn man nach natürlichen Maßstäben ausgeht.
Warum beschäftigen sich denn so wenige Menschen mit dem Thema Pflege?
Ja gut, jetzt erstmal unbeliebt, das sowieso ist ja ein unangenehmes Thema, Pflegebedürftigkeit, und es ist auch weit weg. Also wenn wir uns in den letzten Folgen so unterhalten haben über Krankenversicherungen, da hatte ich ja auch gesagt, ne, die eigene Kaskoversicherung, die wird immer beiseite geschoben. Wichtig ist immer, wie ist mein Auto versichert und so weiter, und ich beschäftige mich nicht mit mir selber. Das ändert sich leider dann, wenn man ja schon Vorerkrankungen hat, wenn es immer schwieriger wird, sich abzusichern. Also wenn schon passiert ist, und Pflege ist ja nochmal weiter weg, also das ist ja wie Altersvorsorge, das kommt ganz oft, das ist meine persönliche Erfahrung, bei so Menschen ab 50, weil dann mehr und mehr das Alter in den Vordergrund gerät und teilweise auch die Eltern der Betroffenen dann selbst pflegebedürftig wurden, und dann hat man das erstmal am eigenen Leib gespürt,
Und oder man hört es vielleicht dann auch aus dem Umfeld häufiger, ne? Ich sag mal ja, so mit Anfang 20 beschäftigt man sich natürlich überhaupt nicht mit solchen Themen. Das ist viel zu weit weg. Da ist das Thema Altersvorsorge ja auch Gift. Das ist ja auch ein Thema, was keiner hören möchte. Und das Thema Pflege kommt, glaube ich, insbesondere dann, also war es zum Beispiel bei mir auch, als ich aus einem relativ entfernten Umfeld mitbekommen habe, wie unfassbar heftig das sein kann. Sowohl das Thema der Finanzierung dieser ganzen Geschichte, als auch die emotionale Schiene, was das mit einem macht und was wie doll eine Familie darunter tatsächlich dann auch, ja, in Anführungsstrichen leidet, aber also wie man vielleicht auch nochmal neuer oder besser zusammenwächst, also was das einfach mit so einem ganzen Apparat macht. Und ich glaube, das passiert insbesondere dann, wenn man im Umfeld da mal drauf stößt, dass man sich selber dann auch mal da Gedanken zu macht. Wie sieht das eigentlich bei mir selber aus?
Also vielleicht ein Tipp an der Stelle, das würde ich immer als Ratschlag geben. Ich selber bin ja kein ausgebildeter Pfleger. Und es gibt beispielsweise auch Anlaufstellen. In Krankenhäusern ist das oft der Sozialdienst, weil das ganz oft so ein Thema ist, das hatte ich auch schon mal in der Praxis, dass dann Kunden anrufen und sagen, Mensch, wir haben die und die Konstellation, jetzt geht's um Anträge stellen und so weiter, dann Kurzzeitpflege und. Und dieser Sozialdienst oder solche Träger, die beraten da auch und die helfen auch bei diesen Antragsunterlagen. Also es ist immer ein Tipp, wenn Menschen im Krankenhaus sind und sowas kommt auf, das habe ich schon erlebt in der Praxis, dass ich immer sage, auf jeden Fall zum Sozialdienst gehen und die helfen. Und die sind
super
da auch erfahren.
Wichtig. Super wichtig, ja. Weil wer hat denn diese ganzen Infos? Wie gehe ich jetzt überhaupt mit der Situation um? Du bist ja erstmal völlig verloren am Anfang. Deswegen, also ganz, ganz wichtig, dass es genau solche Stellen gibt, die da einem unter die Arme greifen, ne? Ich meine, wir helfen ja heute auch schon ein bisschen, aber das hört jetzt auch nicht ganz Deutschland. Insofern, ja, ist es gut, dass es das
gibt. Was? Natürlich. Das wird das Land verändern. Ab heute werden alle ihren Kindern und Enkelkindern sagen, beschäftigt euch auch sofort mit dem Thema Pflege.
Warum wird denn das Thema in Zukunft noch wichtiger?
Weil wir es hier im Podcast besprochen haben.
Ah, natürlich.
Naja gut, wir kommen ja gleich darauf zu sprechen, wie man vorsorgen kann und wie man auch muss, weil das Finanzierungsproblem trifft ja auch die Pflege. Wir werden immer älter, also ich glaube, solche Darstellung, wie man nennt das doch jetzt den Bevölkerungsdönerspieß, ne? Früher war es die Pyramide, jetzt werden alle immer älter. Wir haben so einen Bauch in der Mitte, ne? Genau, die Babyboomer, die jetzt bald in Rente gehen, ne? Oder der demografische Wandel. Also wir werden immer älter und damit steigt die Wahrscheinlichkeit der Pflegebedürftigkeit, ne? Die Kosten steigen weiter. Das System ist genauso am Limit und zur Wahrheit gehört auch da wieder, es wird auch um Leistungskürzung gehen, weil sonst ist es nicht finanzierbar. Geld muss in meinen Augen auch hier wieder auf den Kapitalmarkt gehen, weil diese Problematik haben wir. Und es wird wie in der Krankenversicherung leider so sein. Zum einen, ich glaube halt, wir werden mehr und mehr amerikanische Verhältnisse kriegen. Zum einen wird das Thema Krankenversicherung Thema des Arbeitgebers sein und halt auch private Vorsorge. Das ist einfach so. Und auch im Pflegebereich ist das so, weil, sind wir doch mal ehrlich, wir sind auch von, so in Deutschland finde ich, von unserem Gesellschaftsbild, anders als viele andere Länder, eher südeuropäische Länder, da lebt man noch in mehr Familienhäusern. Das ist doch in Deutschland mehr und mehr verloren gegangen oder sich das verkehrt. Also die Frau arbeitet auch, Emanzipation der Frau. Also diese Welt ändert sich ja einfach, was ja nicht pauschal schlecht ist. Aber oftmals sind ja diese Entwicklungen nicht so gut für unsere Sozialversicherung.
Ja, und vielleicht noch ein schöner Begriff, der dazugehört. Ich glaube, du hast es in der letzten Folge, wo wir zusammen saßen, auch gesagt. Das Thema Fachkräftemangel ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr großes. Wir wären völlig verloren, wenn es nicht so viele ausländische Fachkräfte gäbe bei uns im sozialen System, sage ich jetzt mal, egal wo genau, ob das jetzt Einrichtungen der Pflege sind oder Krankenhäuser etc. pp. Riesenpunkt, ne? Also wäre das nicht da, gute Nacht. Also das ist ganz wichtig.
Zumindest auch so lange, wie wir im Zweifel ja auch, also dadurch lösen wir es eh nicht kurzfristig, ne? Aber der Beruf ist ja auch gerade super unattraktiv. Also was bekommst du, wenn wir das teilweise auch bei uns, Kevin, auch bei Kunden mitbekommen, die im Bereich der Pflege angestellt sind, dann haben die gerne befristete Arbeitsverhältnisse, super für eine Finanzierung, wird total geliebt von jeder Bank. Die sagen immer herzlichen Glückwunsch, endlich immer mit einem befristeten Arbeitsvertrag, den brauchen wir. Wir reden über in der Regel jetzt kein unfassbar hohes Gehalt, Wir reden über eine riesen emotionale, aber auch körperliche Belastung, die diese Menschen haben, wodurch die natürlich dann, du hast du wenig Leute, die da beschäftigt sind, dementsprechend mehr Arbeit, die fallen dann irgendwann auch wieder länger aus. Also das ist ja ein, also das ist ja ein Teufelskreislauf, den man hat.
Und, ja, Thema Schichtarbeit, ne? Auch so, so eine Sache, ist jetzt auch nicht so das Beliebteste.
Ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn ich in Altenhilfeeinrichtungen bin oder auch ähnlichen Einrichtungen, ganz hoher Raucheranteil ist ganz oft so bei Menschen, die in Schicht arbeiten. Also die vernachlässigen so ein bisschen ihre eigene Gesundheit. Das ist auch generell so. Wir haben ja auch viele in der Altenhilfe aus Osteuropa stammende Menschen. Das ist total wichtig. Und man merkt das ja jetzt auch in Krankenhäusern, dass es auch mal ausländische Ärzte gibt mehr und mehr oder auch Pflegepersonal aus dem afrikanischen Raum und so weiter. Und das eine ist in der Praxis die Sprachbarriere. Und wir brauchen diese Menschen händeringend. Aber das Problem ist teilweise, diese Themen, private Vorsorge und sowas, das kennen die gar nicht. Also da bleibt auch echt viel auf der Strecke. Das darf man nicht unterschätzen. Also, weil selbst die Einheimischen kennen das ja schon gar nicht ausreichend und machen was.
Richtig.
Also dann können wir es ja gar nicht erwarten von auch noch Menschen, die dann hier hinkommen von außerhalb. Ja. Ne? Also das ist echt ein Problem, weil wir brauchen die Menschen, die sollen gesund bleiben. Nicht nur, weil wir sie brauchen, auch weil sie sich verdient haben.
Ja, aber auch spannender Punkt, wo du das jetzt sagst, das Thema Kommunikation in dem Job ist ja jetzt gar nicht mal so unerheblich. Und wenn es da natürlich einige Barrieren gibt, dadurch, dass es eben dann ausländische Fachkräfte sind, boah, da müsste man tatsächlich, da bin ich zu weit weg, aber ich hoffe, da wird auch angesetzt, dass man da einfach ja sprachlich gut schult, hoffentlich, oder dass man das vielleicht noch besser machen könnte, als es gerade ist. Weil, wie du auch sagst, ich glaube, Aufklärung ist wahnsinnig wichtig, und zwar frühzeitige Aufklärung. Ja? Und möglicherweise ist das auch Teil des Jobs. Ja, je nachdem, welche Stelle man jetzt direkt in einer Pflegeeinrichtung hat, in einem Krankenhaus hat, aber dass man da einfach auch dieses Thema Informationen spielen kann, ne? Also, dass man das wirklich kann. Kommunikativ kann.
Wobei das ja dann eigentlich zu spät ist, ne? Diejenigen, die dann da sind, die aufzuklären gerade über Möglichkeiten, wenn es um Richtung Vorsorge geht. Das ist ja meistens der Zug da schon abgefahren. Also, wir müssen ja eigentlich es schaffen, dass wir
Vorsorge viel ist früher. Ja, Vorsorge ist das eine. Ich meine jetzt eher, unter Thema Unterstützung, Formulare, Abläufe, all das. Das finde ich halt wahnsinnig wichtig. Oder einfach der Hinweis so, es gibt hier den Sozialdienst, sucht euch da gerne die Unterstützung. Das jetzt eher, der Vorsorge, klar, der Drops ist gelutscht. Wenn du da liegst, dann hast du ein Thema. Das ist ein bisschen spät.
Kinder haften für ihre Eltern. Was bedeutet das für Menschen mit Immobilien oder Finanzierung?
Ja, also grundsätzlich ist das schon gelockert worden. Also ja, Kevin, Vorsicht, Vorsicht, ne, du haftest für deine Eltern. Ist so ein bisschen überspitzt formuliert. Also grundsätzlich ist es so, dass wenn jemand nicht über 100.000 Euro jährlich brutto verdient, dass das Sozialamt nicht dabei geht. Das ist schon mal vorweg ganz wichtig zu sagen. Und auch wenn man mal, keine Ahnung, jemand ist selbstständig, liegt so ein bisschen drüber, dann ist es nicht so, dass gleich pauschal alles abgegriffen wird oder sowas. Da gibt's auch Freibeträge wieder und gewisse Grenzen. Das wird prozentual dann geschaut. In der Regel ist das ganz gut abgefedert. Das muss man schon sagen. Es wird auch nicht auf den jeweiligen Ehepartner geschaut, weil man immer davon ausgeht, man geht von den leiblichen Kindern aus. Es geht manchmal Sonderregel, wenn jetzt der Ehegatte, also die Stieftochter oder der Stiefsohn mega reich ist und wiederum das leibliche Kind kaum was hat, dann stellt sich das vielleicht noch mal ein bisschen anders dar. Aber Geld ist tatsächlich nicht das Thema. Das Thema sind eher Immobilien, also euer Thema, weil es da tatsächlich so ist, dass das Sozialamt im Zweifel daran geht und entsprechend auch bis zu 10 Jahre rückwirkend. Das heißt, es ist vielleicht eine Immobilie schon überschrieben an die Kinder, aber bis zu 10 Jahre rückwirkend dazwischen greift. Genau, das sollte man wirklich wissen. Also muss ich das so vorstellen, jemand geht in eine Pflegeeinrichtung, kann sich das nicht leisten. Manchmal gibt es auch eine Konstellation, vielleicht wohnt der Ehegatte auch noch in dem Haus oder in der, das man bewohnt. Dann gehen die natürlich da noch nicht dabei. In dem Moment, wo auch der Ehegatte mit in die Pflegeeinrichtung geht, dann natürlich sofort. Das geht bis dahin auch im Zweifel. Die nehmen vielleicht nicht den Schlüssel weg, aber dann gibt's eine Hypothek. Ne, das muss man so ganz ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht, ich fände es jetzt nicht so witzig, wenn das Sozialamt mit eingetragen ist im Grundbuch, also hinter der Sparkasse.
Ist jetzt kein Vorteil, also gerade wenn das Thema natürlich aufkommt, wenn du irgendwann neu finanzieren musst, weiter finanzieren muss, anders finanzieren muss, dann hast du natürlich mit so einer Grundschuld
eingetragen. Musst.
Oh ja, verkaufen, ganz wichtiges Thema auch, hast du echt.
Ja, dieses Sozialamt geht ja sofort bei dann, ne? Das ist so, ne? Also, und zum Beispiel ist es so, wenn, das war in dem Fall ja, den ich eben nannte, das Ehepaar, die haben halt überwiegend ihre Altersvorsorge über Immobilien gemacht. Das heißt, dann gibt's drei Häuser und dann war wirklich die Frage, was passiert denn, wenn dem einen so schlecht geht, die Pflege kann nicht mehr zu Hause gewährleistet werden, der ist dann beispielsweise in einer Einrichtung und dann kann ich mir das nicht mehr leisten rein und dann wird natürlich angepackt beim Thema Immobilien im Zweifel. Und die ich nicht bewohne, das kann dahin gehen, dass sie verkauft werden müssen oder beliehen werden müssen.
Genau. Die sind, da kannst du dich von verabschieden, das wird dann liquidiert und die Kohle darfst du dann dafür nutzen, die monatlichen Pflegeheimkosten davon zu tragen. Ja, deswegen, den Tipp habe ich auch, glaube ich, schon mal gegeben, ganz, ganz wichtig, schon frühzeitig, auch wenn Mama, Papa erst 40, 50 sind, völlig egal, es kann immer was passieren, es muss nicht mal des Alters geschuldet sein, sondern möglicherweise irgendwelche Schicksalsschläge, Unfall etc. pp., es kann immer was passieren, dass es genau in diese Situation kommt und deswegen kann ich nur den Tipp geben, frühzeitig mit Mama, Papa sprechen, ob man da nicht eine Umschreibung vornimmt, die Kinder als Eigentümer einträgt und damit schon ab Eintragung laufen die 10 Jahre und wenn die rum sind, ist das Haus geschützt.
Aber unter uns, Kevin, du hast total recht. Aber jetzt setz dich mal zu einer Familie hin. So, und dann, das ist die netzte Familie, super Verhältnis zueinander. Und dann geht's ums liebe Geld und dann geht's ums Haus. Dann werden manche aber ganz komisch.
Ja. Das brauchst du mir nicht zu erzählen, das ist so, tatsächlich. Ja. Das hatte ich damals in der Bank als Berater, spätestens im Erbfall. Gut, da ist jetzt immer noch ein Schritt weiter, aber wenn es ums Geld geht, hört alles auf, das ist so. Da geht's ab wie Schmidts Katze, habe ich regelmäßig das Büro verlassen. Und es ist natürlich auch ein sehr emotionales Thema, ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt an meine Eltern denke, also wir haben das gemacht, weil die Erkenntnis halt da war, dass es total sinnvoll ist. Also es hat nur Vorteile. Wir haben ein tolles Verhältnis bei uns in der Familie. Aber es ist natürlich eine emotionale Geschichte und wir haben da sehr oft miteinander sprechen müssen, sehr, sehr viele Fragen geklärt. Über Notar, das Ganze muss es ja eh laufen lassen, aber auch da nochmal sehr, sehr viele Fragen klären müssen, weil mit Schweiß, Tränen, Blut, das ist die Hütte aufgebaut, so, und jetzt mal eben an die Kinder abgeben. Klar trägst du dir ein Wohnrecht ein, ne? Dass die Kinder dich nicht mal eben rausschmeißen können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich einfach ein emotional geladenes Thema, aber super wichtig.
Mal eine Frage am Rande, Alex. Kevin hat gerade beschrieben, bei euch ist es ja in der Familie sehr harmonisch und ihr habt das Thema glücklicherweise besprechen können. Aber es gibt ja auch durchaus Menschen, die vielleicht mit einem Elternteil oder vielleicht sogar mit beiden Elternteilen gar keinen Kontakt haben. Jetzt stellen wir uns mal vor, die liebe Rebecca, ich nehme dich jetzt einfach mal als Beispiel, Rebecca, tut mir leid, hat jetzt keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern, verdient weit über 100.000 Euro und dann wird einer oder beide werden vielleicht sogar pflegebedürftig. Was passiert denn dann? Muss dann Rebecca, das zahlt Rebecca quasi von ihrem hart erarbeiteten, was sie hat, zahlt sie dann für die Menschen, die sich im Zweifel frühzeitig nicht eigentlich um sie gekümmert haben.
Richtig.
Das wird so sein.
Das ist ja fair.
Krass. Ja. Kann man da nicht korrekt sagen, so, nee. Oder muss man sich vorher von seinen Eltern trennen, sozusagen? Ich weiß nicht, kann man sich ja.
Kannst ja, wie willst du das machen? Stammbaum durchschneiden?
Die Frage ist ganz, ganz offen und ehrlich. Gibt es da Möglichkeiten, irgendwas zu machen? Weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, meine Bankzeit. Ich hatte einen Kunden, alleinerziehender Vater, 3 Kinder. Die Mutter hat sich überhaupt nicht interessiert für ihre Kinder. Sorgerecht war ganz klar beim Vater. Unterhalt hat sie nicht mal gezahlt. Also es wurde dann quasi von der Stadt her übernommen. Eins der Kinder irgendwann, mal angenommen, verdient halt richtig, richtig gut. Die Mutter wird pflegebedürftig und dann heißt es, bitte jetzt zahl mal. Zwar hat Mama früher nicht mal den Unterhalt gezahlt und hat sich einen Dreck um dich gekümmert, aber du musst zahlen. Ist das wirklich, ist das das faire System, was wir haben?
Da kann man sich jetzt drüber streiten, die Regel ist es. Das, aber eine Sache, die war mir wichtig zu sagen, das macht es jetzt nicht fairer. Aber man muss schon noch ein bisschen beipflichten, wenn du jetzt über dieser 100.000-Grenze liegst. Heißt das nicht, dass du pauschal alles bezahlen musst? Das heißt es nicht. Also auch da gibt's Freibeträge, die schauen schon, wie dass man den Lebensstandard weiter aufrechterhalten kann und so weiter. Dann gibt's Prozentregeln, die kann ich dir jetzt auch gar nicht im Detail nennen. Weil naja, SGB ändert sich auch regelmäßig, ne? Das gehört auch zur Wahrheit mit dazu. Aber tatsächlich, im Grundsatz hast du recht, aber ich möchte jetzt nicht die Angst schüren, dass man sofort, weiß ich nicht, verschuldet wird, wenn sowas eintritt. Das jetzt mit Sicherheit nicht, aber es geht dann halt auch bei Menschen, die gut verdienen, trotzdem ins Portemonnaie. Und über Fairness brauchen wir dann, wie du schon sagst, kann man jetzt sehr gut drüber diskutieren. Und Immobilien sowieso.
Wahnsinn. Also ne, mir war klar, also gut, dass du es nochmal gesagt hast, um es auch für alle klar zu machen, ja, es heißt jetzt nicht, auf einmal ist dann mein ganzes Einkommen weg, aber ehrlicherweise, wenn ich mich in die Lage von diesen Kindern hineinversetze, wenn ich mir denke, okay, Mama hat sich einen Scheiß um mich gekümmert, hat nie was gezahlt und jetzt soll ich, also selbst 10 Cent wären aus meiner Sicht da gefühlt schon zu viel und ich meine, von diesen Eltern, die sich nie um ihre Kinder gekümmert haben, und also davon gibt's ja genug, ist schon krass, dass es da dann zumindest nicht die Möglichkeit gibt, da in irgendeiner Form sich abzusichern, gerichtlich, juristisch gegen vorzugehen, weil kann ja eigentlich nicht sein. Also auf der einen Seite nichts leisten und dann aber selbst in Anspruch nehmen, ist zumindest
also fragwürdig,
ob das ein faires System ist.
Ich habe Fälle tatsächlich, wo nicht nur die Person selber für sich im Bereich Pflege absichern, sondern wo dann zwar sich beide einig sind, aber wo die Kinder das auch für die Eltern tun. Also so eine Pflegezusatzversicherung bezahlen. Das kommt vor in der Praxis tatsächlich.
Mhm. Für genau solche Fälle.
Ja.
Aber muss ich denn dann, also die muss doch trotzdem, diese Pflegezusatzversicherung, müsst ihr doch dann alles abdecken, damit nichts kommt? Oder reicht es schon, du hast was gemacht und dann wirst du nicht berücksichtigt?
Nö, aber zumindest kann ich ja davon dann die Kosten tragen. Das heißt, wenn das Geld ja fließt und bezahlt wird, ne, und dann fragt das Sozialamt ja nicht nach. Dann ist das Geld ja, okay. Ne, wird ja bezahlt, dann ist das ja okay. Ne? Und da gibt's Möglichkeiten, da was zu tun. Und das sollte man auch. Aber ganz ehrlich, was sollte man nicht, ne? Also ich glaube, wir sind jetzt in der dritten Folge. Wir sprechen wieder über Versicherungen, die man eigentlich braucht. Es wird immer teurer, ne? Muss man ehrlich sagen.
Ja, das, ich finde tatsächlich dieses Thema, weil man spricht immer so, ne, über tolle, heile Familien, ne, wie Kevin sie jetzt gerade auch für sich dann beschrieben hat. Aber ich habe halt viele von diesen anderen Fällen erlebt, tatsächlich sogar auch aus eigener Erfahrung. Das ist ein Thema, da könnten wir jetzt 5 Stunden drüber diskutieren. Finde ich gar nicht lustig. Also das geht echt in die, das ist nicht fair. Also da muss man ganz klar sagen, das hat nichts mehr mit sozialer Fairness zu tun, sondern das ist für gerade für die Kinder am Ende des Tages aber mal ein richtig unfaires System.
Ja, das ist wieder das Thema emotional und finanziell, ne?
Mhm.
Und da ist es dann wirklich beides Endstufe furchtbar eigentlich.
Ja. Mhm.
Was sollte denn jeder nach dieser Folge einmal für sich mitnehmen? Oder anders formuliert, wie kann man sich absichern?
Ja, also es ist erstmal so, dass es auch eine Pflegezusatzversicherung gibt, die vom Staat tatsächlich gefördert wird. Es ist der sogenannte Pflegebar. Es ist ein Produkt angelehnt an unseren ehemaligen Gesundheitsminister Daniel Bahr, 2013 eingeführt. Das heißt, wir haben ja auch die Fälle, wir haben jetzt das Thema, ich will Pflegebedürftigkeit absichern, aber wie auch in der Krankenversicherungswelt gibt's ja Gesundheitsfragen. Und jetzt kann es sein, da falle ich durchs Raster, weil ich habe vielleicht schon Sachen und ein Versicherer sagt, brennendes Haus wollen wir nicht versichern. Dann kann ich trotzdem was machen. Der Vorteil bei diesem Pflegebar ist, dass der Staat 5 Euro monatlich mit hinzuschießt. Das heißt 60 Euro im Jahr. Ich muss allerdings 10 Euro einzahlen monatlich, mindestens. Ich habe so ein paar in Anführungsstrichen Nachteile, eben, dass es auch eine Wartefrist von 5 Jahren gibt als Beispiel. Also das greift nicht sofort, bis ich Leistung abrufen kann. Aber ist zumindest eine Geschichte, die ein bisschen was abdeckt. Dann wird das wieder errechnet, welcher Beitrag würde dann ausgezahlt werden, wie lange läuft so ein Vertrag, ab wann tritt jemand ein, der mit welchem Alter, ne, der sowas abschließt. Und da errechnen sich dann die jeweiligen Geldleistungen. Da geht es immer nur um Geldleistung, je nach Pflegegrad, den ich habe. Ne, als Beispiel bei Pflegebar wären das dann, wenn ich wirklich Pflegegrad 5 habe, den Worst Case 100% der kalkulierten Summe mindestens allerdings 600 Euro als Beispiel. Ist jetzt eher eine Basisabsicherung, ne? Bei Pflegegrad 1 sind das dann 10% der kalkulierten Summe, aber mindestens 60 Euro monatlich. Das ist jetzt nicht die Welt, aber man sollte es wissen. Also jemand, der vorerkrankt ist und so weiter, der kann trotzdem was machen, was grundsätzlich erstmal nicht falsch ist. Das, was ich jedem raten würde generell, wäre eine normale Pflegezusatzversicherung. Der Vorteil ist da, es gibt gar keine Wartezeiten. Ne, klar, es gibt Gesundheitsfragen, da vereinbare ich wirklich meine Summe. Also ich schaue, was möchte ich bekommen bei dem Pflegegrad? Was möchte ich bekommen bei dem Pflegegrad, wenn ich ambulant gepflegt werde, also zu Hause? Und was möchte ich bekommen, wenn ich stationär gepflegt werde? Das wird wirklich aufgebröselt, dann habe ich eine feste Summe und dafür zahle ich den Beitrag dann entsprechend monatlich. Ich kann auch noch so Sachen mit einbauen wie Assistenzleistungen. Das sind so Sachen, wie das mir geholfen wird, wenn ich einen Heimplatz suche und so weiter. Das kann man auch mit einbauen. Und eine Sache ist mir da ganz wichtig. Und das ist jetzt ein bisschen Werbung für so ein Produkt. Aber in dem Fall des Ehepaares, die um die 60 waren beide, ist natürlich oft eine Frage, die kommt, boah, das wird ja überdimensional teuer. Das ist berechtigt. Wenn man jetzt natürlich auch viel absichert, ist das nicht ohne. Aber ich kann ja auch bedarfsgerecht so ein Produkt platzieren und sagen, okay, was ist denn der Worst Case? Der Worst Case ist die stationäre Pflege im Fall der Fälle, wenn es nicht mehr anders geht. Und dann sage ich zum Beispiel, meine Leistungen, die sind sehr gering in allen Bereichen, aber bei Pflegegrad 3 bis 5, stationäre Pflege, da vereinbare ich eine hohe Summe. Wenn ich es nämlich nur da mache, ist in der Regel die Summe auch noch relativ bezahlbar monatlich. Und Fakt ist, mit ein bisschen Sparen erreiche ich das nicht. Weil wenn man sowas mal kalkuliert, ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn so ein Produkt dann 20, 30 Jahre läuft, fließt ja auch viel Geld rein. Aber wenn ich ins Heim wirklich kommen sollte, dann habe ich schon binnen 7, 8 Monaten das Gesamt vorher eingezahlt ist schon wieder rausgeholt. Also ja. Mir ist völlig klar, dass man sich überversichern kann. Man muss Schwerpunkte setzen und so weiter. Das ist immer auch eine finanzielle Frage. Aber ich rate jedem, sich mit dem Thema zumindest auseinanderzusetzen und sich beraten zu lassen. Das ist wichtig, weil man oft doch noch ein bisschen mehr retten kann, als man glaubt. Und das haben wir in dem Fall bei dem Ehepaar genauso gemacht auch. Wir haben genau so ein Produkt ausgewählt, was den Worst Case absichert. Dafür war es bezahlbar und wir haben die Sicherheit genommen, dass im Worst Case Fall es finanziell alles geklärt ist und dass eben nicht am Ende noch die Immobilien beziehungsweise das eigene Haus in Mitleidenschaft gezogen wird.
Vielleicht nochmal, weil wir das Thema ja gerade hatten, was mich ja sehr beschäftigt hat. Was machen denn jetzt Kinder, wenn sie es hören? Die sagen, verdammt, ich habe dieses Thema und ich kann davon ausgehen, bei dem Finanzwissen, was wir in Deutschland sowieso haben, was ja sehr beschränkt ist, die haben mit Sicherheit die Eltern nichts für ihre Pflege getan. Was kostet mich denn das jetzt, wenn ich das für einen Elternteil mache?
Okay, ich kann das dir jetzt nicht pauschal beantworten, weil klar, das hängt ja vom Alter. Ich nehme mal ein Beispiel, damit ihr eine Größenordnung habt. Also wir lagen bei dem Herren um die 60 Jahre, lagen wir bei um die 65 Euro monatlich. Dafür, dass im Worst-Case-Fall Pflegegrad 3 bis 5, stationäre Pflege, wir in Betracht, ich glaube, das waren 2.500 Euro monatlich, plus seine Rente, die er bekommt und so weiter, haben wir damit kalkuliert, das sieht ganz gut aus und federt ab, genau.
Mhm. Okay.
Als Beispiel.
Und logischerweise. Und
Assistenzleistung haben wir auch mitgemacht, weil die sind günstig oft im Angebot. Ja, ja.
Und heißt, was ist umgekehrt, aber auch wenn jetzt jemand sehr jung ist, wenn zum Beispiel so ein Kevin mit Anfang 20 kommt, da wäre der Betrag dann deutlich geringer, weil natürlich viel mehr. Wobei, wie ist denn das dann, wenn Kevin, klar, Kevin ist jünger, aber die Eltern von Kevin sind ja trotzdem schon. Richtet sich das dann am Alter der Eltern?
Das richtet sich an dem Alter der versicherten Person. Also wen ich ja absichern möchte. Möchte Kevin sich absichern oder möchte er seine Eltern absichern? Okay. Ja. Im Regelfall macht das ja die Person für sich selber. Aber solche Fälle hatte ich mal in der Praxis, ne? Dass der Sohnemann sagt, ich bezahle das jetzt, das ist wichtig. Und Mama ist zum Beispiel einverstanden.
Muss die einverstanden sein? Sorry, es tut mir jetzt voll leid.
Naja, aber vertragsrechtlich das stimmt, ja schon, ne? Also ich kann ja nicht einfach, die versicherte Person muss ja auch unterschreiben.
Na gut, dann möchte ich jetzt nochmal mein Fallbeispiel aufmachen. Wir nehmen jetzt tatsächlich hier die Mama, die ihre drei Kinder hatte. Sorry, es tut mir voll leid, aber es ist ein heißes Thema.
Aber Sören, nochmal,
wenn da kein Kontakt besteht, dann kann sie logischerweise ja nicht mit unterschreiben.
Ja, du weißt, was ich meine. Aber ich kann ja nicht im, ich kann ja, wenn ich eine Vollmacht habe, ist das ja was anderes. Aber ich kann ja nicht einfach eine andere Person versichern, die volljährig ist und normalmündig ist.
Deswegen die Frage. Was würdest du so jemanden dann an der Stelle raten? Der muss dann einfach sagen, ja, ist dann.
Wir müssen eine Friedenskerze anzünden.
Himmel. Jetzt ist es soweit, okay. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir dieses Thema beenden sollten. Himmel.
Sören zündet andersweitig eine Kerze an.
Ja, allerdings.
Genau. Sören zündet die Kerze an und wir kommen zum Zasterfakt der Woche.
Warte mal, darf ich überhaupt auch mal noch irgendwelche Fragen stellen heute?
Ja, du hast doch sonst. Ja, lass los, dann.
Ich werde hier nur munter tot
gemacht. Du musst dich ein bisschen einbringen einfach. Ich kann doch nicht
jedes Mal mit Kevin. Versuch ich und dann kommt hier der Kämmerling und schmeißt dazwischen. Mann!
Kevin, was hast du denn uns noch mitzuteilen?
Ja, diverse Fragen, aber die sind eh jetzt vorbei. Eine habe ich noch. Wenn man so eine Berechnung macht, lieber Alex, sagtest du gerade, Pflegekosten Absicherung 2.500 plus die Rente. Was nimmt man denn so ungefähr an monatlicher oder was nimmt man an monatlicher Leistung, die man für Pflegeheim, Pflegekosten etc. ansetzen sollte, damit es realistisch ist?
Ja, tatsächlich, ich meine, gut, ich kann jetzt auch nicht 40 Jahre in die Zukunft schauen, aber tatsächlich das, was wir oder was ich in der Praxis mache, ist, man schaut natürlich, was für Geld steht zur Verfügung erstmal ungefähr, dann schaut man, was kosten aktuell Heimplätze, das kann man ja über so Pflegenavigator und so weiter nachschauen, man schlägt vielleicht noch einen kleinen Puffer mit drauf, dass man Inflation berücksichtigt auch und auch generell die Kostenentwicklung in der Pflege und dann habe ich ja eine Lücke, die ich dann entsprechend absichern kann. Genau.
Okay. Kannst du da so jetzt eine Zahl mal rausfeuern für Stand jetzt?
Das will ich eigentlich nicht. Weißt du warum? Weil das so individuell abhängig ist.
Okay.
Das ist, in meinen Augen wäre es unseriös, wenn ich das machen würde jetzt.
Ja.
Das ist wirklich eine Beratungssache, weil finanzielle Gegebenheiten sind völlig unterschiedlich. Und tatsächlich, ich meine, überall ist es teuer und die Entwicklung geht auch nach oben. Aber es gibt tatsächlich auch von den Bundesländern echt Unterschiede noch. Ne? Es gibt Bundesländer, die sind teurer als andere in dem Bereich. Das ist tatsächlich so.
Ja,
aber ich kann euch sagen, NRW gehört mit zu den teuersten. Also das kann ich so schon sagen.
Die Frage ist ja wahrscheinlich auch, wie viel Leistung möchte ich dann auch da wieder und wie gut möchte ich da versorgt sein. Ne?
Es gibt
halt Pflegeeinrichtungen, die vielleicht dann nicht ganz so teuer sind, wo man aber eigentlich gar nicht sein möchte.
Wir kommen zum Zasterfakt der Woche. Die gesetzliche Pflegeversicherung deckt in vielen Fällen nur einen Teil der tatsächlichen Pflegekosten. Den Rest müssen Betroffene oder Familien oft selbst tragen. Jetzt mal ehrlich, habt ihr euch jemals bewusst mit dem Thema Pflege beschäftigt? Oder ist das eher ein Thema, das man gerne verdrängt? Schreibt uns eure Gedanken, wir sind gespannt auf eure Sicht. Diese Folge zeigt ziemlich deutlich, Pflege ist nicht nur ein Thema für später, sondern ein Thema, das finanzielle Sicherheit, Familie und Zukunft betrifft. Und genau deshalb lohnt es sich, früh darüber nachzudenken, auch wenn es unangenehm ist. Vielen Dank an unseren Gast Alexander Uhlig für die ehrlichen Einblicke. Kevin und Sören, auch schön, dass ihr da wart.
Ich war sehr gerne hier. Darf ich das noch sagen, dass ich sehr gerne hier war?
Ja, klar.
Weil das eine ganz entspannte, lustige, coole Runde ist. Und also man ist hier wirklich 0,0 nervös, das darf ich so sagen. Also es ist echt ein cooler Rahmen und ich finde es auch sehr cool von Sören, dass wir auch in der letzten Folge mal ein bisschen unpopulärer diskutiert haben. Ich finde das cool. Also auch mal provokante Thesen in den Raum geschmissen werden, ich finde das gut.
Ja, ich glaube, wir sind auch mehr als dankbar, dass du als Experte dabei warst.
Ja.
Es hat sehr, sehr viel Freude gemacht. Das war wahnsinnig lehrreich. Ich glaube, auch für uns drei. Wir haben auch noch mal einiges dazu gelernt.
Mhm.
Mega cool. Ich sage auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr lieben
Dank.
Vielen Dank.
Schön, dass du da warst.
Mhm. Lasst ein Like, Kommentar da, bimmelt
und
die Glocke.
Und aktiviert das, genau, nee, nicht abonnieren. Bimmeln, sondern aktivieren. Aktiviert das Glocke.
Aktivieren, natürlich, ja. natürlich. So, wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.
Sehr schön, mach's gut. Ciao.